Ja, das Thema heißt heute Merkmale eines Jüngers, Rede und Antwort stehen. Oder mit anderen Worten, einfach sich zu dem stellen, was man glaubt. Im 1. Petrus 3, Vers 15 steht dazu auch ein wichtiger Vers. Da heißt es, seid alle Zeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Ja, darum geht's heute und ich möchte noch mal beten, vielleicht stehen wir auf dazu. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir jetzt miteinander auch aus deinem Wort hören dürfen und möchte einfach bitten, dass du uns stille und aufnahmefähig machst, dass wir auch jeder für sich etwas mitnehmen können und dass du auch Veränderung schaffen kannst in unserem Leben, in unserem Herzen. Hab Dank, dass du da bist. Amen. Also wir haben gelesen, wir sollen alle Zeit bereit sein zu reden, weiter zu sagen. Und viele werden vielleicht jetzt entgegnen, das kann ich nicht. Aber das ist nichts Neues, dass jemand sagt, das kann ich nicht. Das haben wir in der Bibel auch schon ganz am Anfang. Zum Beispiel bei Mose, im 2. Buch Mose 4, Vers 10, da gibt Gott dem Mose den Auftrag, zum Pharao zu gehen, und seine Antwort ist, das kann ich nicht. 2. Mose 4, Vers 10, wir wollen Mose selber hören. Er sprach zu dem Herrn, ach mein Herr, ich bin kein Mann, der reden kann. Ich bin es von jeher nicht gewesen, und bin es auch jetzt nicht, seitdem du mit deinem Knecht geredet hast. Denn ich habe einen schwerfälligen Mund und eine schwere Zunge. Kennt ihr solche Antworten? Könnt vielleicht von uns stammen. Interessant ist dann Gottes Antwort darauf. Da sprach der Herr zu ihm, wer hat dem Menschen den Mund gemacht oder wer macht ihn stumm oder taub oder sehend oder blind? Bin ich es nicht, der Herr? So geh nun hin, ich will mit deinem Mund sein und dich lehren, was du sagen sollst. Also unser Mund gehört nicht uns, er gehört Gott. Und er will uns auch die rechten Worte in den Mund legen. Das gleiche hat Jeremia gesagt im Jeremia 1, Vers 6. Jeremia sagt, als er auch den Auftrag bekommt, von Gott zu reden, ich tauge nicht, ich bin zu jung. Diese Ausrede ist natürlich für unsere Jugend besonders. Jeremia 1, Vers 6. Ach, Herr, Herr, sieh, ich kann nicht reden, denn ich bin noch zu jung. Gottes Antwort darauf, sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst zu allen hingehen, zu denen ich dich sende, und du sollst alles reden, was ich dir gebiete. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin mit dir, um dich zu erretten, spricht der Herr. Und der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an. Das ist auch ein schönes Beispiel, was Gott mit uns tun möchte und dass letztendlich doch nicht wir es sind, etwas sagen müssen, sondern dass Gott durch uns reden will. Und ähnlich würde Gott sicher auch mit uns reden, wie mit Mose und auch mit Jeremia. Wir haben einen Auftrag in dieser Welt, ein Licht zu sein. Matthäus 5 sagt der Herr Jesus, ihr seid das Licht der Welt. Und gleichzeitig sagt Jesus im Johannesevangelium Kapitel 8, Vers 12, ich bin das Licht der Welt. Und da sehen wir, dass letztendlich doch Jesus in uns das Licht sein will, dass er in uns leuchten will, dass er durch uns reden möchte. Und vielleicht meinst du auch, ich kann nicht leuchten, ich kann kein Licht sein und du bist es eigentlich schon. Das Problem ist oft, dass wir uns vergleichen mit anderen. Wenn wir uns hier im Raum mal umschauen, da sehen wir so viele Lichter. Da sehen wir da oben viele Glühbirnen. Wir sehen hier am Rednerpult eine Lampe, wir haben einen Beamer, wir haben einen Overhead-Projektor, wir haben seit neuestem auch so schöne Lämpchen da an den Notenständern, wir haben Leuchten für einen Notausgang, wenn wirklich mal ein Feuer ausbrechen würde, dass jeder weiß, wo er hinlaufen muss. Vorne sind Lichter an den Geräten, sind Lichter am Computer, am Netzstecker ist eine Kontrollleuchte. Und so gibt es so verschiedene Lichter. Und wir denken vielleicht nur, ja, ich bin kein solcher Strahler wie da oben. Und du bist doch ein Licht, denn jeder, der ein Gotteskind ist, der darf ein Licht sein und ist ein Licht. Und jeder hat seine Aufgabe und alle leuchten so, wie sie von Gott geschaffen sind. Ein anderes Bild über die Bereitschaft zum Weitersagen gibt uns der Epheserbrief in Kapitel 6, wo es um die geistliche Waffenrüstung geht. Kapitel 6, Vers 15 heißt es, zieht an, die Stiefel oder seid gestiefelt, als fertig zu treiben oder weiterzugeben, das Evangelium Gottes. Gott sagt hier nicht, mach dir Stiefel, um das Evangelium weiterzusagen, sondern Gott sagt, nimm diese Stiefel, die ich gemacht habe. In der ganzen Waffenrüstung werden uns Gegenstände, Ausrüstungen vorgestellt, die Gott gemacht hat und die wir nehmen sollen. Und so sind auch die passenden Schuhe schon da, die Gott uns geben möchte, um das Evangelium weiterzusagen. Ich habe hier auch einen Schuh dabei. Das ist jetzt kein Stiefel, das ist ein Fußballschuh. Da sind unten solche Noppen drin, dass man nicht ausrutscht, dass man festen Schritt hat. Die Schuhe sind weich, sind gepolstert, sind zum Schnüren, sind einfach gut geeignet zum Fußballspielen. Und wenn Gott sagt, er gibt uns Schuhe, um das Evangelium weiterzusagen, dann gibt er uns auch genau die richtigen Schuhe, die so zusammengebaut, so konstruiert sind, dass wir das Evangelium weitersagen können. Jeder hat seine persönlichen Schuhe. Du musst sie nur annehmen und im Glauben anziehen. Wir lesen heute von einem Mann, der selbst in einer unmöglichen Situation solche Schuhe anhatte. Dieser Mann war gefesselt mit zwei Ketten. Dieser Mann hatte, würde ich mal medizinisch sagen, Zustand nach Polytrauma. Also jemand, der am ganzen Körper verletzt wurde, der viele blaue Flecken hatte, der zusammengeschlagen wurde. Und noch dazu musste dieser Mann getragen werden von Soldaten, weil jeder weiter auf ihn einschlagen wollte und weil man ihm sogar das Leben nehmen wollte. Ein Sprechchor hat noch dabei gerufen, hinweg mit ihm. Denn ihr wisst, wer dieser Mann war. Wir haben ja die letzten Wochen und Monate schon viel von ihm gehört. Es war Paulus, es war der gleiche, der den Epheserbrief geschrieben hat, mit der Waffenrüstung und auch mit diesen Stiefeln. Und wir lesen in Apostelgeschichte 21 am Ende, wie es zu dieser Situation kam. Paulus hatte um der gläubig gewordenen Juden um ihnen zu helfen, um ihnen entgegenzukommen, hat er im Tempel eine Reinigungszeremonie auf sich genommen. Dort wurde Paulus erkannt und wurde beschuldigt der Tempelentweihung. Die Juden, die hier ihn beschuldigten, merkten dabei nicht, wie sie mit ihren Hass, ihren Lügen eigentlich selber den Tempel verunreinigten. Und in dieser Situation hält Paulus eine Rede an die Menschen, die ihn vorher, kurz vorher noch geschlagen hatten. Apostelgeschichte 22, Vers 1 bis 22, das möchte ich jetzt lesen, was Paulus gesagt hatte. Und zwar fängt das so an, ihr Männer, Brüder und Väter, hört jetzt meine Verteidigung vor euch an. Als sie es aber hörten, dass er in hebräischer Sprache zu ihnen redete, wurden sie noch ruhiger und er sprach: Ich bin ein jüdischer Mann, geboren in Tarsus in Zilizien, aber erzogen in dieser Stadt zu den Füßen Gamaliels, unterwiesen in der gewissenhaften Einhaltung des Gesetzes der Väter, und ich war ein Eiferer für Gott, wie ihr alle es heute seid. Ich verfolgte diesen Weg bis auf den Tod, indem ich Männer und Frauen band und ins Gefängnis überlieferte, wie mir auch der Hohepriester und die ganze Ältestenschaft Zeugnis gibt. Von ihnen empfing ich sogar Briefe an die Brüder und zog nach Damaskus, um auch die, welche dort waren, gebunden nach Jerusalem zu führen, damit sie bestraft würden. Es geschah mir aber, als ich auf meiner Reise in die Nähe von Damaskus kam, dass mich am Mittag plötzlich vom Himmel her ein helles Licht umstrahlte. Und ich fiel zu Boden und hörte eine Stimme, die zu mir sprach: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Ich aber antwortete: Wer bist du, Herr? Und er sprach zu mir: Ich bin Jesus, der Nazarener, den du verfolgst. Meine Begleiter aber sahen zwar das Licht und wurden voll Furcht, aber die Stimme dessen, der mit mir redete, hörten sie nicht. Und ich sprach: Was soll ich tun, Herr? Der Herr sprach zu mir: Steh auf und geh nach Damaskus. Dort wird man dir alles sagen, was dir zu tun bestimmt ist. Da ich aber wegen des Glanzes jenes Lichtes nicht sehen konnte, wurde ich von meinen Begleitern an der Hand geführt und kam nach Damaskus. Aber ein gewisser Ananias, ein gottesfürchtiger Mann, nach dem Gesetz, der von allen Juden, die dort wohnen, ein gutes Zeugnis hat, der kam zu mir, trat herzu und sprach zu mir: Bruder Saul, werde wieder sehend. Und zur selben Stunde konnte ich ihn sehen. Er aber sprach: Der Gott unserer Väter hat dich vorher bestimmt, seinen Willen zu erkennen und den Gerechten zu sehen und die Stimme aus seinem Mund zu hören. Denn du sollst bei allen Menschen ein Zeuge für ihn sein von dem, was du gesehen und gehört hast. Und nun, was zögerst du? Steh auf und lass dich taufen und lass deine Sünden abwaschen, indem du den Namen des Herrn anrufst. Es geschah mir aber, als ich nach Jerusalem zurückgekehrt war und im Tempel betete, dass ich in eine Verzückung geriet und ihn sah, der zu mir sprach: Eile und geh schnell aus Jerusalem fort, denn sie werden dein Zeugnis über mich nicht annehmen. Und ich sprach: Herr, sie wissen selbst, dass ich die, welche an dich glaubten, ins Gefängnis werfen und in den Synagogen schlagen ließ. Und dass auch ich dabei stand, als das Blut deines Zeugen Stephanus vergossen wurde und seiner Hinrichtung zustimmte und die Kleider derer verwahrte, die ihn töteten. Und er sprach zu mir: Geh hin, denn ich will dich in die Ferne zu den Heiden senden. Sie hörten ihn aber zu bis zu diesem Wort. Und dann erhoben sie ihre Stimme und sprachen: Hinweg mit einem solchen von der Erde, denn es darf nicht sein, dass er am Leben bleibt. Meine Frage: Wie kann ein Mensch in so einer Situation Rede und Antwort stehen? Was können wir hier von Paulus lernen? Ich habe heute drei Punkte: die Voraussetzungen dazu zu reden, der Inhalt des Bekenntnisses und Hindernisse, Jesus zu bekennen. Die Voraussetzungen habe ich schon angedeutet. Jesus muss in unserem Herzen wohnen und muss das Sagen haben. Und da möchte ich einfach jeden fragen, der heute da ist: Wohnt Jesus in deinem Herzen? Hast du ihn schon eingeladen? Das heißt, wie viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinem Namen glauben. Wir müssen ihn aufnehmen, müssen ihm erlauben, Ordnung zu machen in unserem Leben. Johannes schreibt im Johannesbrief, 1. Brief, Kapitel 1, Vers 9: So wie unsere Sünde bekennen, ist er treu und gerecht, dass uns die Sünde vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Jesus, möchte Ordnung machen in unserem Leben, erlaubst du Gottes Geist, der in dir wohnt, dich zu verwandeln und zu verändern? Das hat Paulus getan und erlebt. Er wurde von Gott verändert und deshalb kann er auch die Menschen, die ihn vorher geschlagen haben, kann er in seinen ersten Worten als Väter und Brüder ansprechen und muss nicht voller Hass ihnen entgegentreten. Das Zweite, was sollen wir sagen, was sollen wir weitergeben? Ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt. Wir hatten zur Hochzeit, ich glaube, diese Geschenke werden öfters mal gemacht, da hatten wir eine ganze Kiste voll Büchsen bekommen. Nur das Problem war, auf den Büchsen, da stand nichts drauf. Also es sollte so eine Art Überraschung sein, wenn wir mal was kochen wollen, dann soll man eine Büchse aufmachen und dann wissen wir, was wir kochen sollen. Also es stand nicht drauf, was drin war. Aber eigentlich dürfte ich das von einer ordentlichen Büchse erwarten, dass außen auch draufsteht, was drin ist. Und so ist es auch bei den Gläubigen. Eigentlich dürfte ich das von Gläubigen erwarten, dass das zu lesen ist, was auch wirklich drin ist. Deswegen gibt es eben auch auf den Büchsen Etiketten. Und wenn ich so ein Etikett drauf mache, so wie hier, dann weiß ich einfach, da sind Mandarinen drin. Es ist eine Mandarinenbüchse. Und so soll es auch bei uns sein. An uns soll zu lesen sein, was drinnen ist. So sagt auch der Apostel Paulus, wir sind ein Brief Christi, zu lesen für alle Menschen. Es soll das drin sein, was auch draufsteht. Und mehr braucht man auch nicht erzählen. Wir brauchen nur das erzählen, was drin ist. Eine Mandarinenbüchse wird erzählen, in mir sind lauter Mandarinen. Und ein Christ wird erzählen, meinem Herzen lebt Jesus. Und das habe ich erlebt mit ihm. Wenn wir mehr erzählen, dann ist es eigentlich nur Geschwafel. Entschuldigt den Ausdruck. Bei uns in der Siedlung wohnt jemand, der hat einen Autoaufkleber auf seinem alten VW-Bus, da steht drauf, Luft entschwefeln, Politik entschwafeln. Und ich denke, das passt auch gut für uns als Gläubige. Auch unser frommes Reden soll entschwafelt werden. Paulus sagt nur, was in ihm drin ist, was er erlebt hat. Er erzählt, wie sein Leben früher ausgeschaut hat. Er erzählt, wie Jesus ihm begegnet ist, wie ihn in den Zerbruch geführt hat, durch die Blindheit, wie er an die Hand genommen werden musste. Er musste sich erst mal eine Zeit lang zurückziehen. Und dann erzählt er von seinem Auftrag, dass er zu den Heiden gehen soll. Ist es schwer, so etwas weiter zu sagen, was einfach drin ist, was man erlebt hat? Im Johannesevangelium Kapitel 9 wird uns von einem Blindgeborenen berichtet, der von Jesus geheilt wurde. Er bringt die Pharisäer fast zur Weißglut, weil er nur erzählt, was er erlebt hat. Die Pharisäer fragen ihn, was ist jetzt da passiert? Wer hat dich gesund gemacht? Der Blindgeborene sagt, ich war blind und bin nun sehend. Ob er jetzt ein Prophet ist, weiß ich nicht. Und sie haben immer weiter auf ihn eingeredet und er sagt immer das Gleiche. Ich war blind und nun bin ich sehend. Er war ja ganz jung im Glauben, er hat ja noch nicht viel erlebt, nur dass Jesus ihn sehend gemacht hat. Also sagt er das weiter. Was sollen wir mehr als einfach das weitersagen, was wir erlebt haben? Wisst ihr, was für uns Christen das größte Problem ist? Und damit kommen wir schon zu Punkt 3, zu den Hindernissen. Wir meinen oft, dass wir Dinge erzählen müssen, die wir selber gar nicht erlebt haben. Wir machen es oft so ähnlich wie diese Büchse, nur tun wir ein falsches Etikett drauf und schreiben alles Mögliche drauf, was drin sein soll, aber nicht was drin ist. Und natürlich ist dann jeder enttäuscht, der die Büchse aufmacht, wenn er dann was anderes drin findet. Man würde sagen, Etikettenschwindel. Jesus sagt dazu im Lukas 12, Vers 1, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer, welches ist die Heuchelei. Das ist nichts anderes. Wenn was anderes drin ist, als draufsteht, dann ist es Heuchelei, es ist Lüge. Und Gott ist nicht an einem schönen Etikett interessiert, schön bunt bemalt mit vielen Früchten und dass jeder sehen kann, was drin sein soll, sondern Gott möchte, dass das draufsteht, was drin ist. Und deshalb geht es in der Gemeinde nicht in erster Linie um irgendwelche Traditionen, die wir uns angewöhnen, um Kleiderfragen, um Wortschatz, um Spenden, um Hilfsbereitschaft, um schöne Gebete, um das Einhalten von Regeln und all diese Dinge. Sicher gehört es auch zur Gemeinde, aber Gott geht es in erster Linie um unser Herz und den Inhalt. In Markus 7, Vers 6 sagt Jesus, trefflich hat Jesaja von euch Heuchlern geweissagt, wie geschrieben steht, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, doch ihr Herz ist fern von mir. Vergeblich aber verehren sie mich, weil sie Lehren vortragen, die Menschengebote sind. Denn ihr verlasst das Gebot Gottes und haltet die Überlieferungen der Menschen ein. Waschungen von Krügen und Bechern und viele ähnliche Dinge. Gott möchte auch nicht in erster Linie, dass wir ihn mit den Lippen ehren. Natürlich ist es schön und wir sollen den Herrn loben in der Gemeinde, auch mit unseren Worten, aber auch mit unserem Herzen und vor allem mit unserem Herzen. Und dann steht auch unser Inneres und Äußeres im Einklang. Einige wissen vielleicht, dass ich die letzten Wochen auf einer psychosomatischen Reha war. Und da hat man ja auch mit Psychologen zu tun. Und einen Satz vor allem habe ich mir gemerkt, der aus dem Mund eines Psychologen kam. Und ich denke, dieser Satz könnte genauso gut in der Bibel stehen. Er sagte, er möchte uns etwas beibringen über den Weg zum Glücklichsein. Und seine Definition oder sein Weg zum Glücklichsein hieß, unser Fühlen, unser Denken, unsere Worte, unsere Taten müssen übereinstimmen. Dann sind wir glücklich. Natürlich einfach gesagt, natürlich brauchen wir den Herrn, um glücklich zu sein. Aber hier steckt schon eine tiefe Wahrheit drin. Denn wir werden nicht glücklich sein, wenn unser Inneres und unser Äußeres, wenn unser Denken, unser Reden nicht übereinstimmt. Wir sind oft schizophren in dem, was wir sagen und denken. Wir sagen oft was ganz anderes, als wir eigentlich im Herzen haben. Nun Beispiel. Du hast vielleicht Migräne, hast Kopfschmerzen. Und jemand kommt zu dir und sagt, könntest du heute mal mit mir einen Ausflug machen? Du denkst, eigentlich möchte ich nicht mit. Aber derjenige möchte es halt von mir und dann mache ich es halt. Du sagst ja, um einen guten Eindruck zu machen und im Herzen sagst du nein. Und in der Spannung stehen wir oft den ganzen Tag. Wir sagen nein und denken ja, wir sagen ja und denken nein. Warum können wir uns als Gläubige nicht sagen, wie es uns wirklich geht? Man kann in so einer Situation sagen, mir geht's heute nicht gut, ich kann nicht mitkommen. Oder man kann sagen, bet mal mit mir, mir geht's nicht gut, vielleicht kann ich dann mitkommen, wenn es mir besser geht. Jesus sagt, eure Rede sei ja, ja oder nein, nein. Was darüber ist, ist vom Übel. Und ich denke, dass es uns manchmal schlecht geht, ist einfach dieser Unterschied zwischen dem, was drin ist und was von außen zu sehen ist. Wir müssen authentisch sein. Sonst machen wir uns selbst das Leben schwer und unser Zeugnis ist ein Jammer. Wir müssen ehrlich sein zueinander. Wenn wir in Sünde gefallen sind, dann sagen wir uns doch einander, ich bin in Sünde gefallen, bet mit mir. Wenn wir nicht glauben können, dann sagen wir es uns doch, ich kann nicht glauben. Wir haben am Dienstag im Hauskreis einen Film angeschaut mit Heinz Rühmann. Vielleicht kennen den einige, Ein Zug nach Manhattan. Hier wurde etwas verfilmt, was auch wirklich passiert war. Da ging es um einen jüdischen Kantor, kurz vor einem jüdischen Fest. Er sollte als Kantor auftreten und dann hat ihn das alles so bewegt, was in der Welt vor sich geht und was an Nöten da ist, auch damals mit der Judenverfolgung. Und er war einfach depressiv, er hat gesagt, ich kann nicht mehr glauben. Ich kann nicht an Gott glauben. Und Gott hat sich über den Mann erbarmt. Er hat wirklich ein gewaltiges Wunder erlebt. Wer es wissen möchte, der kann den Film selber anschauen oder kann von mir ausleihen. Aber auf jeden Fall hat sich Gott über ihn erbarmt. Und ich denke in erster Linie, weil er einfach ehrlich war. Warum können wir das nicht sagen, ich kann nicht glauben? Wenn es so ist, dann müssen wir nicht so tun, als ob wir glauben können. Ich denke, das ist das größte Hindernis, um einfach von Jesus, von unserem Glauben weiterzugeben. Dass wir meinen, wir müssen mehr sagen, als wir eigentlich haben. Dass wir uns selber unter Druck setzen. Ein paar Hindernisse habe ich hier noch auf Lager. Ein paar Ausreden. Vielleicht kennt ihr auch den Satz, heute ist es ungünstig, was weiter zu sagen. Hätten wir beim Reggae-Fest auch sagen können. Ne? Das ist ja ungünstig. Die verdreckten Leute da bei diesem Lärm und dieses Durcheinander, das ist wirklich nicht angebracht, von Jesus weiter zu sagen. Und doch war es einfach angebracht. Im 2. Timotheus 4, Vers 2 heißt es, wir sollen das Wort weiter zu sagen zur Zeit und zur Unzeit. Auch wenn es ungünstig ist oder wir meinen, es ist ungünstig. Wenn wir hier Paulus anschauen, in welcher Situation er das Wort Gottes weitergegeben hat, da kann man nur sagen, ungünstiger geht's eigentlich nicht. Der Mann wurde von allen Seiten bedrängt und dann noch der Sprechchor weg mit diesem und jetzt soll er von Jesus weitersagen. Soll man sich da nicht besser zurückziehen? Oder vielleicht kennt ihr den Satz, das bringt doch eh nichts. Hat es bei Paulus was gebracht? Oder geht es überhaupt darum, dass es was bringt? Wenn es bei Paulus was gebracht hat, dann war es sicher, menschlich gesehen, nicht viel. Denn das Ergebnis war eigentlich, dass die Leute noch aufgebrachter waren. Apostelgeschichte 22, ich schlage es nochmal schnell auf, was das Ergebnis war. Sie hörten ihm aber zu bis zu diesem Wort und dann erhoben sie ihre Stimme und sprachen, hinweg mit einem solchen von der Erde, denn es darf nicht sein, dass er am Leben bleibt. Hätte Paulus lieber schweigen sollen, wenn da so ein Ergebnis rauskommt? Also es geht nicht darum, was es bringt. Unser Auftrag ist einfach weiterzugeben, auszusehen. Oder vielleicht kennt ihr den Satz, ich habe so große Menschenfurcht, ich habe einfach Angst. Das ist ganz normal, dass man Angst hat. Das wusste Jesus auch. Er sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Warum fürchten wir uns oft? Weil wir uns nicht blamieren wollen. Weil wir uns auf uns schauen. Die Bibel gibt uns ein Gegenmittel, ein Antidot für die Angst. Das ist die Liebe. 1. Johannes 4, Vers 18 heißt es, die Liebe treibt die Furcht aus. Wir müssen nicht gegen die Angst kämpfen. Die ist oft einfach da. Und wenn wir gegen die Angst kämpfen, dann wird es immer größer. Dann kriegen wir vielleicht noch Angst vor der Angst. Aber wir sollen nach der Liebe streben. 1. Korinther 13. Die Liebe verträgt zum Beispiel alles, heißt es dort. Die Liebe nimmt es in Kauf, dass jemand aufsteht und sagt, hinweg mit diesem. egal welches Hindernis, ob Heuchelei, Sünde, Unglauben, Angst und Menschenfurcht. Geh damit zu Jesus. Vielleicht mit einem Bruder, einer Schwester, vielleicht neben dir, heute nach dem Gottesdienst. Sag, wo es dir fehlt. Öffne deine Büchse und werd einfach authentisch, so wie du bist. Sag, wie es bei dir ausschaut. Du musst dir auch heute nicht vornehmen, mehr von Jesus zu reden. Darum geht's gar nicht, dass wir uns unter Druck stellen. Ja, ich muss jetzt mehr weitersagen. Du wirst von ihm reden, wenn du ihn aufrichtig suchst, wenn du einfach so bist, wie du bist, wenn du einfach nur das weitergibst, was im Herzen drin ist, wenn du Jesus bittest, dass er sich dir noch mehr offenbart, dann wirst du auch von ihm reden. Im Apostelgeschichte 1, Vers 8 heißt es, und damit schließe ich, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes erfahren und werdet meine Zeugen sein. Nicht ihr müsst meine Zeugen sein, ihr werdet meine Zeugen sein. Also dürfen wir uns nach viel mehr ausstrecken, als danach Zeuge zu sein. Wir dürfen uns nach Jesus ausstrecken, wir dürfen ihn erleben, wir dürfen ihn suchen. Und dann wird uns unser Herz auch voll sein, von ihm weiterzugeben. Amen.